Ja. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind
Elke
und Uli. Bei uns hört ihr ganz viel über Fotografie, ein wenig über Video und viel über Social Media.
Und zusätzlich haben wir regelmäßig Gäste. Wir sprechen mit Kunden, Dienstleistern und Kollegen. Also ihr hört nicht nur was von uns, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben die Blockzeit 879362 und wir nehmen heute online eine Podcast-Folge auf. Und zwar mit dem Daniel von Let's Cast FM. Hallo Daniel.
Ja, moin Elke, moin Uli. Schön, dass ich dabei sein darf bei euch heute.
Ja, wir freuen uns auch, weil Let's Cast FM ist ja schon seit Anfang an unser Podcast-Hoster. Und heute haben wir endlich mal Gelegenheit, persönlich mit Daniel zu sprechen. Und da wäre natürlich gleich meine erste Frage: Wie kommt man auf die Idee, einen Podcast-Hoster zu gründen oder zu starten?
Ja, grundsätzlich, indem man Fan und eigener Podcaster ist. Es kam tatsächlich so zustande, dass der Ronny, der mit mir Let's Cast FM gegründet hat, auch erstens großer Podcast-Fan ist und zweitens sind wir verschwägert. Das heißt, wir haben auch privat viel über das Podcasting gesprochen. Und da haben wir beschlossen, wenn wir mal irgendwann zusammenarbeiten, irgendwas zusammen machen, dann lass uns mal was in Richtung Podcast bzw. Podcasting generell machen. Hosting stand da noch nicht auf dem Plan. Es gibt sogar noch ein ganz altes Dokument, wo wir damals mal in so einer kleinen Bierlaune uns zusammengesetzt haben und haben mal gedacht, so, was kann man denn eigentlich im Bereich Podcasting so auf die Beine stellen? Und hinterher, als ich mich dann beruflich ein bisschen umorientiert habe, dann quasi mit Ronny zusammen in der Firma gelandet bin, haben wir dann halt auch überlegt, weil die Produktgenuss, die Let's Cast FM betreibt, das Ziel hat, so Produkte zu launchen, die quasi so wie so eine Herzenssache sind, ne, wo wir Bock drauf haben. Und da ich mit meinem Podcast immer von A nach B getingelt bin und immer irgendwas hatte, was mich gestört hat, wo ich irgendwie von der Wand gelaufen bin, haben wir dann halt gesagt, Mensch, das, was wir als nächstes machen, ist einfach Podcast-Hosting. Dieses berühmte, wenn du nichts findest, was passt, dann mach's halt selber. Und so sind wir halt ins Podcast-Hosting-Business dann gestartet.
Und also außer, dass du selber podcastest, können wir ja nochmal, du hast ja einmal den Let's Cast Podcast. Und was hast du denn noch alles für eigene Projekte? Also was hast du oder was hast du auch für welche gehabt?
Also ich habe damals angefangen, war zum Beispiel beim Headlock Pro Wrestling Podcast Teil des Teams. Das hat sich dann leider so ein bisschen verflüchtet, als meine erste Tochter geboren wurde. Da war dann leider nicht mehr so viel Zeit fürs Wrestling-Schauen da. Deswegen bin ich da leider ausgestiegen. War auch in diversen Gaming-Podcasts schon zu Gast und habe dann tatsächlich auch so kurz nachdem meine Tochter auf die Welt kam, einen eigenen Papa-Podcast gemacht. Also wer meinen Namen eingibt, der wird drüber stolpern, deswegen will ich den auch gar nicht verstecken oder so. Der ist auch nur online. Freaking Dad heißt der. Aktuell ist tatsächlich geplant, ihn mit einem Kumpel wieder zu relaunchen, der jetzt auch Vater geworden ist. Und da wollen wir zusammen dann groß angreifen. Das ist quasi unsere Therapiestunde dann, weil wir uns jetzt auch nicht mehr so oft sehen wie früher. Da wollen wir dann den Podcast. Ach so, ja. Ja, das auch so ein bisschen. Manchmal muss man auch als Eltern, ja, lässt dann nicht, weil die Kinder können es ja irgendwann hören. Aber auf jeden Fall so ein bisschen sich väterlich austauschen. Vielleicht ist ja auch für die anderen Leute was dabei, was da noch rumkommt. Und sehr aktuell ist halt das Filmfrühstück. Das ist ein Film- und Serienpodcast, den ich mit drei Kumpels zusammen betreibe. Da sind wir dann dieses eingeschworene Viererteam und reden wöchentlich über Filme und Serien. Mal aktuell, mal Klassiker.
Während ihr frühstückt?
Nee, das nicht.
Schade, sonst wäre ich dazugekommen.
Also du darfst uns natürlich, wir releasen immer um 0 Uhr, das heißt zum Frühstück ist der schon online. Du kannst dich natürlich auch gerne beim Frühstück hinsetzen und den hören. Das ist tatsächlich namensgebend daraus entstanden, dass wir zur Film- und Serienseite Filmtoast gehören und wir dann das entsprechend thematisch aufgegriffen haben, haben gedacht, wie kann man dann eben Filmpodcast dazu nennen. Und wenn das Portal Filmtoast heißt, dann ist der Podcast das Filmfrühstück geworden.
Cool.
Sehr schön. Ja, das ist ja schon mal spannend. Und nochmal, bist du auch so aus dem Tech-Hintergrund, also von der Ausbildung her? Oder wie kommt, weil also es ist ja schon eine sehr technische Sache, die viel Organisation auch Bedarf mit dem Podcast-Hosting? Hast du da irgendwie so einen beruflichen Hintergrund schon?
Ja, das ist bei mir ein bisschen wild. Ich habe dann sehr, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt, einen sehr fließenden Lebenslauf, wenn man es mal so sagt. Ich bin tatsächlich ausgebildeter Sportfachwirt, habe früher auch in dem Bereich gearbeitet, war aber schon von Jugendalter an Computerkind, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die mich da manchmal auch wirklich wegzerren mussten. Also habe da schon irgendwie kleine Webseiten programmiert, habe tatsächlich früher auch Internetradio gemacht, als es noch kein Podcasting gab oder das Podcasting noch nicht so groß und bekannt war. Und bin tatsächlich hinterher über die Schiene ins Online-Marketing und in den Online-Journalismus reingerutscht, wo ich dann eben auch viel mit Konzeption und Launch von Online-Plattformen zu tun hatte. Und daraus ist eben hinterher dann die Zusammenarbeit dann auch mit Ronny entstanden, dass wir dann in einer Firma gelandet sind, dann auch Projekte umsetzen. Also eigentlich aus dem Sportorganisationsbereich in den Online-Bereich und von da aus dann eben auch in die Online-Entwicklung, ins Online-Marketing.
Also das volle Gegenteil bei uns, ne? Bei uns ist das so, Ulrich ist der Technik-Affine und bei mir ist es so, 40 Zentimeter vor dem Rechner sitzt das Problem.
Das sage ich ja sehr gut, weil der ist ja alles gut.
Macht unseren Podcast, ansonsten würde er, glaube ich, nie online kommen.
So.
Ja, wie seid ihr denn drauf gekommen? Let's Cast FM, wie ging es weiter? Aus der Bierlaune heraus habt ihr gesagt, Mensch, das stört uns, wir ziehen da selber was hoch. Wie kam es zum Namen? Wie ging es weiter?
Also die Bierlaune war tatsächlich ein anderes Projekt damals in dem Bereich. Ursprünglich war mal angedacht, sowas wie, weiß nicht, wie so eine Podcast-Suchmaschine oder ähnliches zu bauen. Und da gab es dann tatsächlich aber hinterher ein großes US-Projekt, was das Ganze aufgefangen hat. Da war es aber auch schon bei uns so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wir haben halt überlegt, wie können wir im Podcast-Bereich aktiv sein? Was wird da halt gebraucht? Und da ist es natürlich in erster Linie auch das, was von vielen angefragt wird. Du brauchst halt entsprechend einen Podcast-Hosting-Service mit einem RSS-Feed, um auf den Plattformen präsent zu sein. Und das war für uns so damals die Anknüpfungsstelle, wo wir gesagt haben, okay, ich habe schon eine Liste an Dingen, die ich gerne hätte bei einem Hosting-Service oder die mich bei anderen Mitbewerbern stören, was wir so aus unserer Sicht besser machen können. Und auf der anderen Seite war es dann eben viel Brainstorming, viel hin und her, viel überlegen, in welche Richtung könnte der Name halt gehen, was repräsentiert uns. Und Let's Cast FM war dann tatsächlich so einfach eine Mehrheitsentscheidung am Ende des Tages. Also ich hatte noch die schöne Idee Mixtape, aber das war tatsächlich dann wahrscheinlich für den einen oder anderen eher zu sehr in die Musikrichtung, dass man denkt, das wäre irgendwie eine Musikplattform oder ähnliches. Deswegen war für uns so, let's cast, da steckt das Podcasting drin, da ist quasi die Aufforderung, ey, wenn du mit Podcasting loslegen möchtest, dann komm zu uns, lass uns das gemeinsam machen. Das war für uns so der passendste Name am Ende.
Ja, wenn ich jetzt unsere Statistiken mal so angucke von unserer eigenen Sendung, also mit Abstand die meisten Hörer haben wir auf Spotify. Ich weiß nicht, ist das so allgemein bei den anderen Sendung wahrscheinlich sehr ähnlich, ne? Dass Spotify so die Plattform ist, wo gehört wird in Deutschland?
Ja, definitiv. Es gibt noch ein paar, wo tatsächlich Apple Podcasts noch vorne ist. Aber da muss man leider sagen, hat Apple auch in den letzten Jahren zu sehr geschlafen, um das irgendwie zu pushen. Zum Beispiel gibt es jetzt erst die Möglichkeit, dass du Apple Podcasts auf einem Android-Smartphone über Umwege installieren kannst. Und ich glaube, die haben sich einfach zu lange so ein bisschen ausgeruht, weswegen Spotify immer stärker werden konnte und weswegen Spotify natürlich auch bei vielen Leuten so das Synonym für Podcasting geworden ist, weil sie Podcasts durch Spotify erst kennengelernt haben.
Ja, was dann gleich zu meiner nächsten Frage kommt. Man kann ja jetzt auch kostenlos einen Podcast auf Spotify hosten. Welche Vorteile habe ich denn, wenn ich bei euch Geld dafür bezahle?
Also da gibt es einige. Wir haben das Thema natürlich öfters oder bekommen die Frage auch öfters gestellt. Es ist natürlich auch vollkommen legitim, dass gerade wenn man startet oder wenig finanzielle Möglichkeiten hat, dann eben einen Service nutzen kann, der das Ganze kostenfrei anbietet. Wir haben tatsächlich aber auch viele Menschen, die mit ihrem Podcast von Spotify zu uns kommen, also die freiwillig Geld dafür bezahlen, dass sie den Podcast hosten können. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits haben wir zum Beispiel ein paar Features, die Spotify noch nicht bieten kann. Du kannst bei uns den Podcast und den Webplayer individualisieren. Du kannst dein eigenes Branding da aufsetzen. Es gibt eine Möglichkeit der eigenen Domain, was wir halt sehr, sehr wichtig finden, weil du dadurch eine eigene Domain mit deinem Podcast verknüpfen kannst. Und egal bei welchem Hoster du hinterher bist, wenn der eine eigene Domain unterstützt, kannst du eben quasi den Podcast mit deiner Domain überall hin mitnehmen. Das ist also eng mit dir verknüpft. Wir haben die freie Wahl von Monetarisierungspartnern. Es gibt also mehrere Möglichkeiten bei uns, wie man mit dem Podcast Geld verdienen kann. Du bist also nicht an Spotify geknüpft, was jetzt Werbeschaltung in deinem Podcast angeht. Was wir natürlich auch oft gesagt bekommen, ist einmal so, bei euch ist das User-Interface einfach aufgeräumter, einfacher zu bedienen. Du hast deutschen Support, persönlichen Support. Da bekommen wir auch immer sehr viel Lob für, dass wir einerseits schnell reagieren, auf der anderen Seite aber auch den Support natürlich nicht nur begrenzen. Das heißt, wenn du beim Spotify-Support Support haben möchtest, dann geht es primär um Spotify. Was wir natürlich jetzt nicht öffentlich bewerben, aber was wir natürlich auch machen, ist Fragen zu beantworten, die sich ums Podcasting drehen, wenn es um andere Plattformen geht. Wir sind großer Fan des offenen Konzepts vom Podcasting, was ihr auch schon mal in einer Episode angesprochen habt, dass es eben die Möglichkeit gibt, einen Podcast überall abzurufen. Und das möchten wir auch beibehalten, weil man bindet sich natürlich auch, wenn du jetzt bei Spotify bist und auch hostest, an diese Plattform. Wenn bei Spotify halt mal ein Problem auftritt, dann ist der Podcast halt erstmal nirgendwo erreichbar, auch nicht außerhalb von Spotify. Wenn man bei uns dann natürlich die Möglichkeit hat, mit dem RSS-Feed, den man bei Spotify erst freischalten muss, überall den Podcast entsprechend zu verteilen. Also es gibt da viele, viele Vorteile, wenn man dafür auch ein bisschen was bezahlt. Und wir sind auch froh, dass viele sich dafür den Weg entscheiden.
Was mir auch sehr geholfen hat, gerade am Anfang, waren eure Hilfeseiten auch. Also wenn man noch so neu da ist und noch ein paar Fragen hat, also da bekommt man ja wirklich gute Hilfe bei euch. Und auch also ihr verlinkt ja auch viel auf diese Partner-Services. Das war auch sehr hilfreich, weil dann hätte man immer so eine zentrale Anlaufstelle gehabt, wo man sich da erstmal orientieren konnte. Also das fand ich wirklich, das war ein großer, großer Vorteil.
Ja, vielen Dank für das Lob. Das ist auch was, was der Ronny gerne hört, weil der sieht uns tatsächlich auch so als zentrales Hub. Er sagt so, seine Idee von Let's Cast FM ist auch immer nicht nur ein Hoster zu sein, sondern wie so eine Sammelstelle für Podcasts, dass du bei uns nicht nur den Podcast in die Welt rausschickst, sondern wenn du eben Expertinnen, Experten brauchst, die dir beim Podcast weiterhelfen, hast du hier eine Expertenseite. Wenn du KI-Tools nutzen möchtest, hast du hier eine Anlaufstelle mit Partnern, die du dafür nutzen kannst. Also dass du bei uns eben entsprechend auch nicht nur das Hosting-Angebot findest, sondern auch in anderen Bereichen des Podcastings wieder eine gewisse Vernetzung haben, die dir da weiterhilft. Von daher ist es gut zu hören, dass du das auch direkt so wahrgenommen hast.
Ja. Ich hätte mir auch verschiedene Seiten angeguckt. Also das Benutzerinterface ist ja wirklich auch sehr leicht, also sehr zugänglich so. Da gibt es ja andere Seiten, gerade so die englischsprachigen, die da deutlich unübersichtlicher sind. Und also das Gesamtpaket gefällt uns schon. Von daher sind wir ja auch schon seit ein paar Jahren bei euch.
Ja, auch vielen Dank dafür, dass ihr uns auch so lange die Treue haltet. Ihr seid ja auch schon quasi seit den ersten Tagen mit dabei. Da sah das Ganze ja auch noch ein bisschen kleiner aus. Da waren wir ja noch ein bisschen kleiner. Von daher freuen wir uns auch immer, wenn uns so lange die Treue gehalten wird.
Ich habe ja damals gedacht, ne, 2 Folgen. Also nicht wegen euch, sondern wegen uns. Ich habe am Anfang gesagt, Ulrich, wer soll sich das anhören? Wer soll sich meine Stimme geben? Und irgendwie ist es jetzt mittlerweile wirklich normal geworden, Podcasts zu machen. Ja.
Ja, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, dieses RSS-Feed, das hat ja so seine Eigenheiten, das System. Und was war es denn jetzt? Ich glaube, 91. Folge habt ihr ja auch drüber gesprochen im Let's Cast Podcast, wie man diese Zahlen so auswerten kann.
Genau.
Ich finde das halt auch sehr schwierig, will ich nicht sagen, aber da hat ja Spotify dann auch wieder Vorteile, ne, indem die Daten ja komplett gesammelt werden. Genau, oder war ja in der Folge auch angesprochen, wenn das Gerät zum Beispiel gewechselt wird, steht es wieder als neuer Download da, hatte da so beschrieben, ne? Also ich höre zu Hause am Computer, wechsle dann auf mein Handy in der U-Bahn. Hast du da noch irgendwie Tipps, wie man diese Daten sinnvoll auswerten kann oder welches da so die relevanten Daten sind, die man sich angucken kann oder soll?
Genau, du hast ja gerade gesagt, Spotify hat da so ein bisschen den Vorteil. Das gilt ja zum Beispiel auch für Apple Podcasts, dass dadurch, dass die halt direkt am Gerät in der App merken können, okay, der User mit dem Account, der hat jetzt gerade auf Start oder Stopp gedrückt, werten die das halt ein bisschen anders aus. Der Vorteil ist natürlich, man kann sich das auch beim externen Hoster anschauen. Das heißt, man reicht den Podcast oder den RSS-Feed erstmal über Spotify oder Apple Podcasts oder Amazon Music bei den Plattformen ein, hat dann dadurch aber auch Zugriff nochmal auf detaillierte Statistiken. Also selbst wenn man bei uns hostet, kann man sich bei Spotify nochmal die Detailstatistiken anschauen. Es gibt ja diese oft zitierte Retention Rate, also wann hat ein Hörer oder eine Hörerin bei uns den Podcast verlassen, wie viel wurde durchgehört von der Episode. Das ist auf jeden Fall eine valide Zahl, die man schon mal so im Blick behalten sollte. Also gibt es bestimmte Stellen im Podcast, wo Menschen abspringen. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man hat ein 60-Sekunden-Intro und nach 30 Sekunden sieht man immer, wie das Ganze erstmal 50% nach unten kracht, dann sollte man sich zum Beispiel mal Gedanken machen, macht man vielleicht das Intro ein bisschen kürzer und knackiger, damit die Leute da nicht abspringen. Es gibt aber auch Besonderheiten, weil bei Spotify geht das zum Beispiel erst über einen bestimmten Zeitraum. Ich kann jetzt nicht genau die Tage sagen, ob das die ersten 7 Tage oder die ersten 14 Tage nach Release sind, aber mehr misst Spotify da zum Beispiel auch nicht. Deswegen ist das auch eine Statistik, die man so mit Vorsicht genießen sollte. Was wir immer sagen, bei uns immer drauf schauen, wie ist so die, also wie entwickeln sich die Downloads? Das heißt, eher nicht auf die nackten Zahlen zu gucken, sondern auf die Tendenz. Gehen meine Downloads nach oben oder nach unten? Bei welcher Episode wird mehr runtergeladen, bei welcher weniger? Also welche Themen kommen besser an? Man kann das Ganze noch in Relation zu den Hörerinnen und Hörern setzen. Das ist halt gerade auch mal wichtig, wenn man sieht, okay, heute hatte ich 100 Downloads. Man sieht dann aber, es waren nur 20 Hörerinnen und Hörer. Das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass Menschen gesagt haben, Mensch, der Podcast gefällt mir. Lieber Podcatcher, lad jetzt bitte mal alle Episoden runter, die der Podcast hat. Dann kann man da eben auch das Ganze so ein bisschen besser in Relation setzen. Und was wir für eine schöne Statistik halten, wir haben so eine Performance-Statistik, wo du einen bestimmten Zeitraum einstellen kannst, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage. Und dann zeigen wir dir für diesen Intervall, zum Beispiel 7 Tage nach Release, die Downloads an. Das ist eben ein ganz schöner Indikator dafür, wie viele Menschen habe ich zum Beispiel als Follower oder wie viele Menschen hören mich regelmäßig, weil du da eben sehen kannst, so innerhalb der ersten Tage nach Release, innerhalb der Tage, nachdem ich einen Social-Media-Post abgesetzt habe, wie viele Leute haben mich dann hinterher gehört und geht diese Tendenz nach oben, bleibt das gleich und dann kann man entsprechend hinterher auch Schlüsse daraus ziehen.
Okay. Und dann nochmal so eine Feature-Anfrage von mir, so eine Mitgliederverwaltung bei einem Podcast, weil meistens sind es ja Gemeinschaftsproduktionen oder gibt ja auch Solo-Podcasts, na klar. Aber dass man zum Beispiel dann eine Person mit hinzufügen könnte, die sich das erstmal anhört oder vielleicht an der Folgenbeschreibung mitarbeiten darf, ist sowas in Planung vielleicht?
Es ist sogar nicht nur in Planung, es ist schon fast fertig.
Oh,
das kann ich dann quasi hier offiziell verkünden sozusagen. Haben wir zwar auch in diversen Support-Anfragen jetzt schon mal fallen lassen. Aber normalerweise gehen wir mit den großen Features nicht mehr so hausieren, weil wir festgestellt haben, wenn es dann doch mal zu Verzögerungen kommt, gibt es Menschen, die stehen dann auf der Matte und sagen, das sollte doch jetzt in 2 Monaten fertig sein. Wo ist es denn jetzt? Aber da sind wir schon so weit, dass ich an der Stelle sagen kann, wenn wir jetzt noch so ein paar Dinge bei uns ausgeräumt haben, getestet haben, gibt es ein Teams-Feature bei uns, wo ihr andere Accounts hinzufügen könnt. Das können bestehende Accounts sein bei Let's Cast FM, das können aber auch neue Accounts sein. Die sind natürlich dann entsprechend kostenfrei. Also wir nehmen da keine Pro-User-Gebühr dafür, sondern wer zum Podcast dazukommt als Verwaltung, die können kostenfrei einen Account erstellen. Es ist aber auch möglich, das hinterher abzugraden und jetzt zu sagen, weiß nicht, ihr einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dazu und denen gefällt das so gut, dass sie einen eigenen Podcast machen wollen, ist es auch möglich, mit dem Account dann zusätzlich nochmal einen kostenpflichtigen Podcast zu erstellen. Ja, aber den Wunsch kann ich dir direkt erfüllen damit.
Ja, perfekt.
Also mich ziehst du bitte nicht ins Hook. Dann ist
das so die Idee.
Ja, so Podcast direkt, dann hänge ich nur noch in der Hotline.
Genau, also die unterschiedlichen Rollen, die kommen später noch. Das heißt, müsste da aufpassen, dass da nicht jemand drin ist, der aus Versehen den Podcast löscht. Aber zur Not können wir da, glaube ich, noch was aus dem Backup ziehen.
War so ein großer Wunsch von mir.
Ich.
Das wäre super. Ja, genau. Und ihr arbeitet ja auch mit vielen Anbietern zusammen, ne? Also habt ihr auch viele Anbieter verlinkt. Und da sind wir zum Beispiel bei PodSqueeze gelandet. Finde ich sehr hilfreich, ne? Also für die, die es nicht kennen oder nicht benutzen, ich lade da die Audiodatei hoch, kriege schon Folgentitel vorgeschlagen, Zitate, Shownotes, Beschreibungen. Was mich da noch so ein bisschen, wo es da noch ein bisschen hakelt, ist die Transkription. Also die PodSqueeze bietet ja eine an, entweder als HTML oder als Textdatei. Aber ihr möchtet ja ein anderes Format haben, ne?
Genau, wir haben das VTT-Format. Das ist ein offizielles Format für Untertitel und Transkripte. Das nutzen wir. Im Prinzip ist es aber eine Textdatei. Das heißt, auch die SRT-Datei, die PodSqueeze anbietet, die kannst du mit einem normalen Texteditor öffnen. Da ist dann alles feinsäuberlich aufgelistet mit Timecodes und mit Blöcken. Und diese SRT-Datei, da schauen wir, einerseits haben wir uns das schon auf die Featureliste geschrieben, ob wir auch diese SRT-Dateien relativ einfach akzeptieren können, weil es halt kaum Unterschiede zur VTT-Datei gibt. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, so mit ein paar Kniffen diese SRT-Datei in eine VTT-Datei umzuwandeln. Da kann ich euch dann bei Details gerne nochmal was dazu schreiben, aber so jetzt so grob vereinfacht. Es gibt in der SRT-Datei einen Timecode, der anzeigt, wann wird diese Zeile aus dem Transkript gesprochen im Podcast. Und da ist die Stelle vor den Millisekunden ist ein Komma und bei der VTT-Datei ist es ein Punkt. Das heißt, eigentlich müsste man nur, ist natürlich ein bisschen schwierig, mit Suchen ersetzen, alle Kommas in Punkte umwandeln. Ist natürlich dann im Text, im Transkript auch vorhanden, das ist natürlich die Krux an der Sache. Aber eigentlich musst du nur im Timecode ein Komma in Punkt umwandeln und dann würde die Datei bei uns auch als VTT-Datei akzeptiert werden. Also es ist ein kleiner Schritt, der aktuell noch manuell ist. Dann kannst du die Datei auch bei uns benutzen. Ein anderer Kniff für die Leute da draußen, die jetzt vielleicht auch noch kein PodSqueeze nutzen. Wenn ihr bei Apple Podcasts seid, wird das Transkript von Apple Podcasts automatisch erstellt. Und da kann man sich bei Apple Podcasts Connect auch eine VTT-Datei runterladen. Bekommt ihr also quasi kostenfrei ein Transkript als VTT. Das kann man dann halt noch verfeinern und kann es dann bei uns auch nochmal hochladen, falls ihr das dann bei anderen Plattformen auch nochmal ausliefern wollt, abseits von Apple Podcast.
Also denn jetzt nochmal so allgemein, wie wichtig findest du persönlich denn so ein Transkript? Also ist das wirklich für die Findbarkeit des Podcasts wichtig? Oder sagst du, das ist eher so ein nettes Goodie, was man haben kann, aber nicht unbedingt notwendig wäre.
Genau, es ist natürlich einerseits ein Tool für die Barrierefreiheit, was jetzt in den USA zum Beispiel sehr wichtig geworden ist, weil es auch schon Klagen gab, dass Anbieter oder Apps keine Transkripte angeboten haben und das gegen die Barrierefreiheit verstößt. Bei uns zu Lande ist es natürlich wichtig oder kann es wichtig sein, wenn du dieses Transkript nutzt, um das beispielsweise noch im Blogartikel aufzuarbeiten oder eben mit einem Tool wie PodSqueeze das Ganze hinterher automatisch in einen Blogartikel überführen zu lassen, weil du das natürlich dann auf einer Webseite nutzen kannst, wie bei uns bei der Podcast-Webseite, um bei Google oder anderen Suchmaschinen dann besser gefunden zu werden, weil Inhalte aus diesem Transkript natürlich für die Suchmaschinen genutzt werden. Für die Podcast-Plattform ist es aktuell noch nicht ganz so wichtig, weil die Durchsuchbarkeit noch nicht so gewährleistet ist oder die Indexierbarkeit. Ich glaube, das kann auch nochmal wichtiger werden, wenn jetzt zum Beispiel Apple Podcast sagt, so hey, du kannst bei uns in der Suche ein Schlagwort eingeben oder einen Satz eingeben und wir sagen dir, pass auf, in der und der Episode taucht er im Transkript auf. dass du so auch die Möglichkeit hast, nochmal innerhalb von den Podcast-Plattformen eine gewisse Sichtbarkeit durch die Transkripte zu gewährleisten. Aber ansonsten ist es primär bei uns dann eben eine Sache der Barrierefreiheit. Und wenn du das entsprechend noch weiter verarbeitest, in Blogartikel oder in Artikel in irgendeiner anderen Art und Weise, dass du da natürlich dann nochmal was für die Sichtbarkeit tust.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch Aufwand, das muss man auch dazu sagen. Also ihr werdet es ja wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, selbst wenn die Transkriptionsdienste immer besser werden, es sind ja trotzdem immer noch mal Sachen, dass Namen falsch ausgesprochen oder falsch erkannt werden, dass sich irgendwelche Sätze nicht unbedingt lesen wie Deutsch. Ich hatte letztens einen Fall, da hat eine Software auf Biegen und Brechen versucht, weil sie nicht gefragt hat, was das für eine Sprache ist, einen deutschen Titel ins Englische zu übersetzen, was auch komplett wild war. Also es hatte fast schon was Lyrisches, was da im Englischen stand. Das ist natürlich dann auch zusätzlicher Aufwand, der noch mit dazukommt, ne? So ein Transkript auch nochmal durchzugehen, ein bisschen glatt zu ziehen und zu verfeinern.
Mhm. Aber obwohl wir merken es ja auch bei unseren Folgen, also die quasi noch beworben werden online, jetzt über unsere Social-Media-Kanäle oder auf anderen Seiten, laufen doch deutlich besser als die Folgen, die einfach nur so rauskommen. Also es ist ja doch wichtig, ja, gefunden zu werden und sich auch bemerkbar zu machen in irgendeiner Form.
Ja, definitiv. Und gerade die Möglichkeiten, wie das jetzt Tools wie Podsqueeze haben oder ein Tool, was ich nutze, das heißt Descript. Da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, diese Transkripte dazu zu verwenden, um Audio- und Videosnippets mit Untertiteln zu erstellen, dass du entweder sowas wie eine Audiokurve hast, animiert mit den Untertiteln zum Gesprochenen dazu, oder wie wir das jetzt machen, dass du dann die entsprechenden Personen siehst, die im Podcast miteinander sprechen, du trotzdem nochmal drunter lesen kannst, was wird gerade gesagt. Denn ich kenne das selber, wenn du gerade irgendwie in der Bahn sitzt, du hast keine Kopfhörer mit dabei oder die Social-Media-Plattform stellt das automatisch auf stumm, kannst du halt anhand des Transkripts natürlich auch direkt mitlesen, worum geht es da im Podcast, und wenn das innerhalb von 1-2 Sekunden die Leute hookt und die weiterhören wollen, ist das auch eine großartige Möglichkeit, um noch mehr Hörerinnen und Hörer für den Podcast zu gewinnen.
Genau, dann wären wir jetzt so ein bisschen bei den Tools schon angekommen. Also es gibt da ja, also ihr habt ja auf eurer Website auch ganz viele im Angebot zum Transkripte erstellen, zum Audio verbessern. Wir nehmen ja jetzt gerade mit Riverside auf zum Beispiel, was ja auch schon kostenpflichtig ist für uns. Es gibt ja auch so eine kostenlose Version, die kommt aber ziemlich schnell an ihre Grenzen, finde ich. Das hatte ich gesagt, Podsqueeze, genau, das nutzen wir. Es gibt ja auch Tools zur Audioverbesserung. Was wäre denn so denn das Sinnvollste, wo man sich als erstes mit beschäftigen sollte, aus deiner Sicht?
Ja, da gibt es so zwei Services, die auf Platz 1 quasi sind. Das sind einmal Tools wie Podsqueeze, die dir natürlich viel Arbeit abnehmen, was das Marketing angeht. Also, dass du halt schon ein Transkript hast, einen Blogartikel, Social-Media-Artikel, dass du dir Shownotes schreiben kannst, Kapitelmarken rausziehen kannst, weil das natürlich für viele ein Teil des Podcastings ist, der ein bisschen demotiviert. Das ist, glaube ich, bei vielen Content-Creatern so, dass den Content erstellen so der Großteil des Spaßes ist, aber dich dahinter um die Vermarktung zu kümmern oder das Ding online zu stellen, ist so eher die größere Hürde. Und die Tools nehmen einem natürlich sehr, sehr viel Arbeit ab, damit du halt wirklich schnell dazu kommst, die Sachen zu machen, die dir primär Spaß machen und den Rest ein bisschen auslagern kannst. Auf der anderen Seite finde ich aber auch so Tools wie zum Beispiel Auphonic extrem wichtig, wenn du gerade einsteigst und überhaupt keine Ahnung von der Materie hast, weil die Audioqualität aufgrund der Anzahl der Podcasts ja immer wichtiger wird. Also ich kenne das von mir, wenn ich mal einen Podcast zu einem bestimmten Thema suche und höre da rein und ich merke halt direkt, weiß nicht, irgendwo in der Küche aufgenommen oder es klingt aber wie eine Kathedrale und die Leute sitzen gefühlt 6 Meter vom Mikro weg, dann weiß ich, da muss der Content schon wirklich sehr, sehr gut sein oder der Inhalt, dass ich mir dann die Episode 45 Minuten lang anhöre. Und da gibt es dann halt natürlich entsprechend viele andere Podcasts, die das gleiche Thema behandeln, die halt besser klingen. Deswegen wird auch die Audioqualität eben immer wichtiger.
Oder jetzt hast du so, die es nicht kennen, was macht denn Auphonic?
Auphonic ist ein Online-Service, wo du eine Audiodatei hochladen kannst und da kannst du bestimmte Filter anwenden. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte die Lautstärke angleichen auf den Podcast-Standard. Ich möchte, dass quasi dann auch wirklich so die Audiounterschiede ausgeglichen werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sprecherin oder einen Sprecher habe, der leiser ist als der andere, dann wird es eben automatisch angeglichen. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, dass du Füllwörter rausnehmen kannst. Du kannst Atemgeräusche rausschneiden. Du kannst Pausen kürzen lassen. Also auch viele Möglichkeiten, die du normalerweise im Schnitt machen würdest, händisch, kann Auphonic mittlerweile übernehmen. Und dann gibt es halt ein paar Tools so in der Richtung. Es gibt zum Beispiel von Adobe Podcasts auch noch so einen Audio Enhancer, der auch nochmal das Stimmvolumen angleichen kann, der Hall rausnehmen kann. Und das sind natürlich alles so Tools, die die Audioqualität immens steigern, ohne dass du dich extra in diesen Technikbereich einarbeiten musst. Und das ist natürlich auch gerade zum Start für Menschen, die sich da nicht mit auskennen, die erstmal einfach ja, das Tool Podcasting nutzen wollen, um ihre Stimme rauszubringen, immenser Fortschritt.
Und das hört sich hinterher auch gut an. Also ich kenne das ja noch von Anfang. Da gab es ja diese automatischen Audio-Tools oder ich kenne es ja auch noch von DaVinci Resolve, diese ersten Gehversuche da mit Audio-Verbesserungen. Es klang halt immer sehr abgehackt. Die Pausen waren ja wirklich totenstill dann. Und das war halt für den Hörfluss irgendwie sehr holperig, fand ich.
Ja. Also kommt natürlich immer drauf an, wie man das persönlich empfindet. Bei Auphonic zum Beispiel muss ich sagen, stört mich das überhaupt nicht. Da hast du natürlich, so gerade wenn wir jetzt unsere Jahresvorschau oder Rückblicke oder sowas aufnehmen, beim Filmfrühstück irgendwie so mal auch mal eine 3-Stunden-Episode. Und wenn er mal 2-3 Momente drin sind, die sich für mich ein bisschen abgehackt anhören, dann nehme ich das halt in Kauf dafür, dass ich dann halt bei den restlichen 3 Stunden nicht so viele Äms und Ös drin habe und man da auch nie explizit drauf achten muss, weil gerade wenn man irgendwie Gäste hat, die jetzt nicht so oft im Podcast dabei sind. Aber ansonsten muss ich sagen, haben die Tools das mittlerweile schon raus, das so, auch so ein bisschen zu überblenden, dass es nicht so hart klingt, dass die Pausen natürlich mit den Atmern auch ein bisschen reduziert werden. Ist natürlich am Ende auch immer Geschmackssache, ne? Ob man jetzt sagt, ich hab's lieber natürlicher und da ist mal ein längerer Atmer drinne oder mal ein längeres M. Oder ob man sagt, wenn ich auf 3 Stunden 500 Ms höre, geht's mir irgendwann auf den Keks und ich möchte es gerne raushaben.
Okay. Dann nochmal eine Frage. Ihr bietet ja auch diese Ads an, die man schalten kann in dem Podcast. Was würdest du da sagen, ab welcher Größe lohnt sich das und macht das nicht mal einen wunderschönen Podcast kaputt?
Das ist natürlich auch mal so ein bisschen Geschmackssache. Bei den Dynamic Ads ist es so, dass das programmatische Werbung ist. Das heißt, die wird entsprechend vom Kooperationspartner eingespielt. Ist meistens so vergleichbar mit klassischer Radiowerbung. Da kann man natürlich Fan von sein. Gibt auch viele, die sagen, ich mag das überhaupt nicht. Was wir immer so von den Partnern hören, ist, wenn du so ab 5000 Downloads pro Episode hast, dass du da richtig gut Geld mit verdienen kannst. Und darunter ist es natürlich eher eine Sache, dass du da länger am Ball bleiben musst, damit sich dann genug ansammelt, um dann hinterher eine Auszahlung zu bekommen. Persönlich muss ich sagen, was mich an Art der Werbung am wenigsten stört, ist Werbung, die auch tatsächlich so was mit dem Podcast-Kontext zu tun hat. Weil da muss ich sagen, bin ich sehr anfällig auch für, wenn Podcasts in einer bestimmten Richtung irgendwas zu einem Thema vorschlagen, wo ich sowieso gerade drin bin oder wo der Podcast von handelt und die sagen so, hey, das Tool, was jetzt das macht, worüber wir gleich reden, das kannst du hier irgendwie für 20% günstiger mal ausprobieren. Zack, da ertappe ich mich schon oft, dass ich dann da hänge und sage, oh, dann schaue ich mal auf jeden Fall rein oder bestelle auf jeden Fall mal reinschnuppern. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also wenn man natürlich so die Freiheit hat und Partner hat, mit denen man da reden kann, dass es podcast-spezifisch passt mit der Werbung, dann ist das natürlich so der Königsweg. Aber für mich persönlich spricht halt auch nichts dagegen, wenn du halt guten Content anbietest und den Leuten halt einen Mehrwert gibst, dass du da entsprechend auch Werbung schaltest, damit du selbst was davon hast und das auch finanziert bekommst.
Das ist immer noch ein bisschen von entfernt, ne?
Ja, aber wir machen es ja. Also es macht ja wirklich Spaß mit dem Podcast.
Absolut, absolut, absolut.
Ja, ihr macht es ja auch, also ist nicht eure Hauptmotivation, aber ihr habt ja auch den Vorteil dadurch, ihr präsentiert ja euch und euren Service, den ihr anbietet, ja auch noch mit dazu. Das heißt, es ist ja für euch indirekte Werbung noch mit dabei.
Ja.
Das stimmt.
Ja, und es ist halt auch wirklich viel, viel Freude einfach an der Sache dabei. Das muss man einfach sagen. Das ist wohl so. Aber wir könnten ja jetzt nochmal einbringen, die Kamera, die ich noch haben will.
Oh. Ja, wenn der Sponsor das bereitstellen möchte, so für die nächste Aufnahme und dann unter den Namen geht das doch bestimmt.
So, genau. Wir hatten ja schon mal kurz über Schnitt, also soll ich Podcast-Folgen schneiden oder nicht, hatten wir ja schon mal kurz angesprochen. Also wir machen es ja meistens so inhaltlich, wenn jetzt keine wirklich großen Patzer oder Pausen drin sind, dann schneiden wir den Podcast nicht. Ich hatte das am Anfang auch mal versucht und ich fand, das hat sich halt nicht so flüssig angehört beim Hören.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil wir so sind, wie wir sind. Weil die wahrscheinlich sagen würden, was ist denn jetzt auf einmal mit Uli und Elke los?
Das kann sein. Wie stehst du denn dazu?
Ja, das ist immer so ein bisschen Diskussionspunkt, weil ich ein großer Verfechter davon bin, Podcasts zu schneiden. Ich verstehe aber natürlich, wenn Menschen sagen, ich habe da keine Zeit oder es dauert bei mir einfach zu lange oder so gemessen an dem Aufwand, den ich da reinstecke, sehe ich den Mehrwert nicht. Ich sehe das halt so wie bei allen anderen Medien auch. Also du hast ja, wenn jemand einen Artikel schreibt, sag ich jetzt irgendein Journalist, ein Blogger, der wird ja auch nicht einfach so, wie er ist, online gestellt, sondern du hast nochmal jemanden, der drüber liest, der redigiert, der schaut, gibt's Wiederholungen, ist irgendwas unklar. Du hast es bei YouTubern, bei Filmemachern, die ja auch entsprechend nochmal Videomaterial schneiden und schauen, dass vielleicht Dinge gestrafft werden, dass Wiederholungen rauskommen. Und da bin ich eigentlich beim Podcasting auch ein großer Fan davon, dass wenn ich merke, ich wiederhole mich inhaltlich bei der einen oder anderen Stelle oder ich verhaspel mich, fange nochmal von vorne an, dass du da die Möglichkeit hast, dann entsprechend auch das Ganze rauszuschneiden. Es sollte natürlich auch so sein, wie du das eben sagtest, dass sich das natürlich und flüssig anhört. Ne, wenn es irgendwie nur abgehackt ist und du merkst, das springt die ganze Zeit, dann haben die Leute ja auch nichts davon. Und das sage ich bei meiner Frau auch mal gerne, deren Podcast ich schneide. Wenn sie sagt, so mach dir nicht so viel Mühe, und ich dann halt immer sage, so doch, so, weil für mich gehört das dazu, gerade wenn du jetzt auch Gäste dabei hast. So mein Ansatz ist immer, die Gäste so gut klingen wie möglich zu lassen. Das heißt, natürlich auch einerseits von der Klangfarbe, auf der anderen Seite aber auch von dem Inhaltlichen, dass wenn ich halt merke, weiß nicht, Gast hat irgendwie einen Nebensatz gesagt, der nicht unbedingt sein muss oder hier wird sich wiederholt oder da kommt man leicht ins Stocken. Wenn man das rausschneidet und einmal so ein bisschen fürs Hörgefühl nochmal glatt zieht, dann bin ich damit zufrieden, dann habe ich das Gefühl so, die Gäste sind auch damit zufrieden. Man muss natürlich damit leben, dass das eine Arbeit ist, die nicht, also in dem Sinne nicht honoriert wird, weil keiner dahinter steht und sagt so, Mensch Daniel, hast du den Podcast toll geschnitten? Sondern ein guter Schnitt lebt ja davon, dass du es eben nicht hörst. Ne? Dass es einfach gut klingt, natürlich klingt und ansonsten war es das. Deswegen ist es eine Arbeit, die nicht viel Ruhm bringt, aber für mich eine Arbeit, die sich lohnt.
Das heißt aber, du schneidest die auch selber oder benutzt, also das Auphonic könnte das ja nicht, dann diese doppelten Sätze rausnehmen oder vielleicht unglückliche Sätze. Das heißt, du machst das alles manuell auch.
Genau, sowohl als auch. Also ich höre die Podcasts immer noch mal durch. Ich nutze dafür Ultraschall. Das ist ein kostenloses Tool aus der deutschen Community. Das ist ein Aufsatz auf der Audio-Software Reaper. Und da kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte den Podcast jetzt in 1,5-facher Geschwindigkeit durchhören. Da gibt's super coole Hotkeys, wo du halt wirklich auch innerhalb von ein paar Tastenkombinationen sagen kannst, hier quasi der Eingangsmarker, Ausgangsmarker, jetzt bitte kurz zurückspringen, dann springt er automatisch 2 Sekunden vor den Eingangsmarker, lässt nochmal durchlaufen, überspringt quasi den markierten Bereich, also quasi, dass du dir den Schnitt schon mal anhören kannst und dann kannst du es halt mit Tastenkombinationen noch so ein bisschen verschieben, links und rechts, dass du da auch wirklich relativ schnell durch den Schnitt kommst. Und dann höre ich es eben auf 1,5-facher Geschwindigkeit durch, nehme die Wiederholung raus. Wenn ich merke, okay, das ergibt jetzt mehr Sinn, wenn du hier noch ein Stück weglässt oder ähnliche Dinge, die mir noch inhaltlich auffallen, Und die Feinarbeit, was jetzt Filler angeht, was zu lange Pausen angeht, das lasse ich dann meistens durch Auphonic nochmal machen und schicke das da nochmal durch.
Das klingt nach Arbeit.
Ja. Oh. Also Faustregel ist meistens immer so das Doppelte der Folgenlänge. Heißt, eineinhalb Stunden Podcast bin ich so bei 3 Stunden Schnitt insgesamt.
Ich denke gerade an das, was du vorhin gesagt hast, wenn ihr so ein 3-Stunden-Ding aufgenommen habt.
Da muss ich aber auch sagen, dadurch, dass es ein Privatprojekt ist und wir da meistens unter uns sind, also ich die Leute kenne, entweder machen wir das bei der Live-Aufnahme schon so, dass wir uns Marker setzen. Also wenn ich merke, da war jetzt, hat sich jemand verhaspelt oder irgendwas ist dazwischen gekommen, dann kann man so Edit-Marker setzen bei Ultraschall, mit der wir auch aufnehmen, wenn es jetzt kein Video sein muss. Und dann kann man auch relativ leicht dann sehen, okay, ich kann jetzt aber den Teil überspringen, weil das war ganz in Ordnung. Und beim Edit-Marker kann ich da ein bisschen schneiden. Oder wenn ich halt weiß, so das Gefühl aus der Aufnahme schon habe, okay, das waren jetzt zwar 3 Stunden, aber bis auf den einen oder anderen Patzer war jetzt nichts groß dabei. Dadurch, dass es meine Freizeit ist, bin ich da auch ein bisschen gnädiger mit mir, als wenn ich dann irgendwie professionell schneiden muss.
Also wahrscheinlich auch Routine dann irgendwann, ne, dass das flüssiger von einem geht. So wie es früher bei Bitbearbeitung war, am Anfang, wo du angefangen hast, hast du irgendwie für einen Ausschnitt setzen ewig gebraucht und jetzt ist es bup, 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 bup.
Ja, genau. Und du siehst halt hinterher sogar schon manche Füllwörter an der Audiokurve. Also es gibt tatsächlich auch T-Shirts davon, dass du da halt wirklich das oder das als Audiokurve dann auf dem T-Shirt hast, weil es halt immer so die gleiche Audiokurve ist. Das heißt, da kann man auch manchmal ganz schön gut sehen. Da kommt schon eins angerauscht, da weißt du schon, kannst gleich anhalten. Noch was.
Und für die ganze Beschreibung, Titel, nutzt du da auch schon ein KI-Tool oder machst du das alles noch manuell?
Also ich mache das schon einen Großteil manuell. Manchmal hole ich mir da Inspiration, wenn es jetzt zum Beispiel bei uns für Episoden ist, beim Filmfrühstück, wo ich nicht selbst mit dabei war, wenn ich jetzt nicht den Schnitt übernommen habe, weil dadurch, dass es dann eben entsprechend um Filme geht, kannst du dem KI-Tool halt zum Beispiel sagen, so, wir sprechen über den und den Film, ziehen wir schon mal ein paar Infos daraus. Das wird natürlich immer nochmal doppelt gecheckt, weil das stimmt auch nicht immer alles überein, was so ein KI-Tool einem da ausspuckt. Mhm. Aber grundsätzlich schaue ich schon, wenn ich meistens, der hat natürlich nicht schneller als ein KI-Tool, aber bevor ich mir das dann rausziehe und dann irgendwie noch umschreibe, weil mir was nicht gefällt, dadurch, dass ich halt seit Jahr und Tag in dem Bereich unterwegs bin und selbst schreibe, geht das eigentlich immer relativ leicht von der Hand, mir da schnell die Shownotes aus dem Finger zu sagen. Klingt immer ein bisschen negativ, weil da sollten natürlich auch Ideen reinfließen, aber ich bin da schon recht flink mit, was das Verfassen von Shownotes und den Artikeln angeht.
Okay, also so Put, Squeeze, Cherry, AI oder so, das kommt da nicht zum Einsatz.
Tatsächlich noch nicht. Also was ich für den Let's Cast Podcast zum Beispiel nutze, ist Descript, aber primär dafür, um zum Beispiel Highlight Reels erstellen zu lassen, weil es da auch die Möglichkeit gibt, das ist glaube ich bei Riverside ähnlich, dass du sagen kannst, so, gib mir bitte mal 5 Highlights aus der Episode, wo du der Meinung bist, das ist was Reichweite erzeugt oder was auf jeden Fall Reaktionen erzeugt. Und dann bekommst du entsprechend dann 5 Clips generiert mit Auszügen und kannst dann entsprechend entscheiden, so ist das was ich als Video oder als Reel nochmal exportiert haben möchte oder nicht.
Ja, aber auch nicht in der Standardversion. Also da gibt es ja auch verschiedene Pakete bei Riverside. Und da muss man dann schon eine Nummer höher greifen sonst. Also es ist ja dann am Ende, wenn diese Tools zum Testen nutzt, sind sie ja meist alle kostenlos, aber wenn man es dann halt regelmäßig nutzen möchte, da geht es dann auch schon ein bisschen ins Geld, muss ich sagen.
So, das stimmt, ja.
Das ist also eine wirklich eine große Hilfe, aber es ist halt nicht kostenlos dann mehr.
Ja, genau, das ist das berühmte Anfüttern, wenn du erstmal vom Kuchen gekostet hast und dann merkst, dass du mehr möchtest, dann ja, kostet es aber auch.
Obwohl es wirklich, also ich finde es eine super Hilfe. Ich habe mich da wirklich immer schwer mitgetan, mir einen Titel auszudenken. Klar, ich nehme natürlich einen Titel, der mir gefällt, weil ich ja kein professioneller Schreiber bin, aber es soll ja ein Titel sein, der auch gefunden wird von anderen Menschen und das ist ja wirklich eine ganz andere Herangehensweise.
Genau, und das ist nochmal eine zusätzliche Perspektive und das KI-Thema ist ja nochmal generell ein sehr kontroverses, weil es natürlich auch Bereiche gibt, wo Menschen dann eben sagen, so hey, finde ich halt nicht cool, wenn ich am Ende des Tages irgendwie nur noch 50 KI-Artikel lese und da keine eigenen Ideen mehr drin stecken. Aber ich finde gerade, wofür du KI nutzen kannst, ist so andere Perspektiven auch generieren, wie du das auch gerade sagtest. Ne? Am Ende des Tages müssen meine Ideen oder Titel auch anderen Menschen gefallen. Und KI ist auch ein tolles Tool, um dir so einen Sparringspartner zu holen. Also was ich öfters zum Beispiel mache, ist dann halt sagen, so ich habe jetzt hier einen Textabschnitt und jag den in Claude oder ChatGPT und sage, gibt es Punkte, die du nicht verstehst? Gibt es Punkte, wo du dir mehr Details wünschst? Also nicht nur einfach zu sagen, generiere mir da was, sondern gib mir mal Feedback, wie du das findest und was dir unklar ist. Und gerade wenn du jetzt halt niemanden hast oder man kennt es ja aus dem Bekanntenkreis auch, so wenn du Leuten einen Text gibst, sagen die, ja, war gut, hab alles verstanden, aber am Ende des Tages hast du da irgendwie keinen Mehrwert oder kein Feedback. Und da, finde ich, machen KI-Tools auch einen guten Job, um dir eben zu sagen, guck mal hier, den Punkt habe ich noch nicht ganz verstanden oder da würde ich mir mehr Infos zu wünschen und das kannst du dann entsprechend einfließen lassen in deine Artikel.
Ja, stimmt. Das ist eine gute Anwendung dafür.
So, jetzt haben wir 2025. Wo stehen wir 2030? Wo steht ihr 2030? Also ich habe bis dahin meine Kamera. Was kommt, was, spinn einfach mal los, was ist in 5 Jahren?
Also uns wird es dann auf jeden Fall noch geben, sag ich einfach jetzt gerade raus. Wie es mit dem Podcasting aussieht, wenn ich eins gelernt habe, so gerade wenn ich dran denke, wo sind wir 2020 eigentlich losgelaufen, dass es halt ein Feld ist, was sich unglaublich schnell entwickelt und ein Thema, das heute aktuell ist, kannst du in einem Monat quasi schon wieder in die Pfeife rauchen. Was ich natürlich nicht hoffe, ist, dass wir dann alle nur noch KI-Podcast zuhören, wie das jetzt irgendwie bei Notebook LM ist es, glaube ich, von Google der Fall ist, dass sich Leute nur noch KI-Podcasts generieren lassen, weil das Aufnehmen des Podcasts ist ja eigentlich auch Teil des Spaßes oder gehört zum Teil des Spaßes mit dazu. Ich bin gespannt, ob wir 2030 noch über Podcasts an sich reden oder ob wir mittlerweile andere Bezeichnungen dafür gefunden haben, weil das Thema Videopodcast ja natürlich so den Begriff auch ein bisschen verwässert und viele Menschen, wenn sie sich auf YouTube ein Video angucken, wo zwei Leute da sitzen und miteinander quatschen, das mittlerweile als Podcast sehen, weswegen ja auch in den USA die Zahl der Menschen, die sagen, ich höre Podcasts primär auf YouTube oder ich konsumiere Podcasts primär auf YouTube, super hoch ist, weil die halt einfach mittlerweile einen anderen Podcast-Begriff haben als wir, wo wir sagen, für uns ist Podcast, auch wenn es damals schon Videopodcasts gab, für uns selbst eher primär ein Audiomedium, wo wir mal nicht vor dem Bildschirm sitzen müssen, während es eben andernorts schon so ist, dass Leute eben sagen, mir ist mir egal, ob Video oder Audio, wenn Menschen miteinander über irgendwas quatschen, dann ist es für mich ein Podcast. Von daher bin ich da schon gespannt.
Wenn das natürlich exponentiell steigt, ne? Wenn ich jetzt einen Videopodcast produziere im Vergleich zu einem Audio-Podcast, finde ich, also.
Und man kann ihn nicht mehr überall, ne? Also wie oft ich Podcast beim Autofahren höre. Mhm. Ne?
Ist genau, so. Ja. Genau, und mittlerweile gibt es ja auch Autos, ich weiß nicht, ob das auch gesetzlich vorgeschrieben ist, wo der Bildschirm dann quasi gar nicht funktioniert, wenn du dich irgendwo reinsitzt. Das heißt, das schränkt das Ganze ja schon so ein bisschen ein. Von daher hoffe ich schon, dass wir dann weiter auch auf dem Zug bleiben, dass es halt koexistieren kann und nicht hinterher alles sagen, wir wollen jetzt nur noch Video haben. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich schon Stimmen aus der Branche gehört habe, die gesagt haben, ja, das wird wichtiger und Video wird auch wichtiger, um den Podcast zu vermarkten. Aber lass uns mal alle wieder zu den Wurzeln zurückkehren und gucken, weswegen wir damals eigentlich angetreten sind oder weswegen wir damals Bock hatten, einen Podcast zu machen. Und das ist eben primär so die Audioschiene zu fahren und das als Audiomedium zu etablieren. Und da bin ich mal gespannt, ob wir halt 2030 sagen, das ist ein Podcast und das ist irgendwas anderes. Definition jetzt noch nicht gefunden. Oder ob es halt wirklich immer noch eine koexistierende Sache ist.
Mhm. Ja, das stimmt, ne? Wenn man so überlegt, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, nee, das gibt's nie. Und auf einmal kommt das um die Ecke und man sagt, hä? Und es ist nicht mehr wegzudenken. Also von daher, es ist halt super schnelllebig geworden alles.
Vor ein paar Jahren haben die meisten Menschen ja noch gefragt, Podcast, was ist denn das?
Ja, ich ja auch. Muss ich ja gestehen. Ulrich hatte mal gesagt, kennst du den Podcast? Ich so, what? Und jetzt mittlerweile lade ich mir den Kram selber.
Selber? Ja. Machst du selber.
Und ich mache selber ein. Das ist auch noch ganz
genau.
Wichtig. Ja.
Ja. Ja, ich meine, was wir alles schon gehört haben, wir haben ja auch gehört, Podcasts werden sterben, weil Clubhouse jetzt da ist und dann Leute nur noch auf Clubhouse abhängen und keiner mehr Podcasts hört. Mittlerweile, ich glaube, Clubhouse gibt's noch, aber das ist mittlerweile eher so ein Auffangbecken für Krypto-Leute und Erfolgscoaches und der Rest ist wieder beim Podcasting, bei True Crime und Co. gelandet.
Ja, und auch die also meine Tochter, ne, jetzt gerade 13, die hört super viel Podcast. Also das ist unfassbar und die war quasi schon vor mir dabei.
Was auch eine schöne Entwicklung ist, weil vor ein paar Jahren war es ja eher so eine demografische Gruppe, ich glaube so zwischen Mitte 30 bis Mitte 40. Und mittlerweile kommen ja auch super viele jüngere Menschen noch zum Podcasting mit dazu. Was auch total cool ist, weswegen ich natürlich auch hoffe, dass so die Audiokomponente mit dabei bleibt, weil es ist natürlich dann auch, es ist natürlich nicht ganz offline, aber so wenn ich einen Podcast zuhöre, das wie ein Hörbuch hören, das ist für mich halt einfach so was du auch neben anderen Tätigkeiten machen kannst, wo du einfach auch vielleicht mal die Augen zumachst und dich irgendwo hinsetzt und einfach mal ein bisschen bei dir bist und nicht immer nur vom Bildschirm hängen musst. Deswegen ist es auch eine schöne Sache, hoffentlich, wenn es dann der reinen Audiospur nochmal ein bisschen weitergeht oder größer bleibt. Ja, dass man da auch nochmal so eine Alternative vom Smartphone und Laptop und Co. hat.
Mhm. Finde ich auch gut. Ja. Mhm. Ja, dann gucken wir mal, wo wir 2030 in 5 Jahren sitzen und überhaupt und sowieso.
Sehr schön.
Genau. Ob wir jetzt ja mit der VR-Brille online zum Podcast aufnehmen.
Das schließe ich, glaube ich, echt auf.
Nee,
da wird mir, also da bin ich raus. Also da wird mir übel. Ich muss schon beim Autofahren vorne sitzen. Das geht.
Ja, ich bedanke mich. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe mir nebenbei schon ein paar Notizen gemacht mit Sachen, die ich mir nochmal angucken muss.
Jetzt hat das.
Sehr schön. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja immer, wenn ich über das Podcasting quatschen kann.
Ja, man merkt auch, du bist so richtig mit Herz bei der Sache, ne?
Auf jeden Fall.
Schön.
Okay. Ja, dann, wie gesagt, bedankt habe ich mich schon. Machen wir jetzt mal Schluss und ja, bin schon gespannt, wie es weitergeht bei euch. Und freue mich auf die neuen Features.
Genau, das Teams-Feature habe ich ja hier schon gedroppt. Eins, was gerade in der Beta-Phase ist, was ich ja auch noch verraten darf, Dynamic Audio, also das eigene Einbinden von Audio-Snippets. Sei es jetzt Werbung, Gewinnspiele, Intros, Outros oder sowas. Das ist gerade auch in der Beta-Phase, das wird auf jeden Fall auch kommen.
Ja, super.
Sehr schön.
2 neue Sachen.
Ja.
Genau, 2 Geschenke heute.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.